Ja, herzlich willkommen zurück zum Ideequadrat Podcast. Heute mal wieder eine Episode zum Thema Fachkräftemangel. Bevor ich aber einsteige, übergebe ich das Wort direkt rüber an dich, Marion.
Ja, hallo Hendrik, schön, dass du da bist und wir wieder zusammen Podcast machen. Ja, ich habe heute die Ehre, Herrn Professor Dr. Michael Wilein anzumoderieren. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Wilein.
Ja, ich freue mich natürlich auch, kann mich nur zurückgeben.
Genau, wir haben uns kennengelernt im Studium, im Weiterbildungsmaster Non-Profit Management an der Evangelischen Hochschule Darmstadt hieß es damals noch. Jetzt ist es die Evangelische Hochschule Hessen, da kommen wir aber vielleicht später auch nochmal zu. Im Rahmen einer Hausarbeitsrecherche bin ich im Blog von Hendrik Epe und Ideequadrat gelandet und habe dann ein Praktikum da gemacht und jetzt ja, treffen wir uns regelmäßig, arbeiten immer noch gerne und viel und gut zusammen und ich freue mich über diese Runde heute hier. Ich glaube, das wird ganz spannend. Wir werden bestimmt uns immer mal wieder verlaufen und Abwege nehmen und wieder zurückfinden zu unserem Leitfaden, um
wir
diesem
haben
Weg
einen
treu
schon
zu
mal.
Bleiben.
Das ist ja schon mal
auf
gut.
Jeden
Ja,
Fall.
ja.
Wir haben auf jeden Fall einen Leitfaden. Genau. Herr Wilein, wir freuen uns besonders deshalb, dass Sie unserem Gespräch heute beiwohnen, weil ich habe Sie kennengelernt im Studium immer auch als jemand, der gerne die Dinge mal grundsätzlich in Frage stellt und weniger aus der Abteilung Verwalten kommt, mehr aus dem Bereich Gestalten. Und das ist, glaube ich, heute die große Frage über dieser Folge, könnte man sagen, wie können wir denn unseren Spielraum im Bereich Fachkräftemangel gestalten und nicht nur verwalten? Vielleicht das so als Oberthema. Hendrik, magst du noch ein bisschen inhaltlichen ein Intro geben
Ja.
zu dem, was bisher geschah?
Ja, genau. Also ich meine, wir kommen ja sozusagen aus an verschiedenen Stellen sozusagen das Thema Fachkräftemangel beleuchtet, aus eher so einer, sagen wir mal, Ist-Analyse. Wie sieht es denn eigentlich gerade aus? Wir hatten das Thema Deprofessionalisierung als Gefahr. Wir hatten eine Perspektive auf Organisation, Chancen des Fachkräftemangels, haben wir es sogar genannt. Also was verändert sich dadurch gegebenenfalls in den Organisationen der sozialen Arbeit? Wir hatten das Thema KI, wir hatten das Thema, sagen wir mal einfach erstmal sozusagen Zahlen, Daten, Fakten, auf die wir geschaut haben. Wir hatten das Thema als letzte Folge Exnovation, also was können wir nicht mehr machen, und als eine Folge auch das Thema, die Organisationen der Sozialwirtschaft stehen nicht alleine da, sondern sind in einem System, ja, wenn man da das sozialwirtschaftliche Dreieck anschaut, wo Kostenträger mit Einrichtungen arbeiten und das Zusammenbrechen der Systeme sehr dramatisch formuliert. Also eben auch die Einrichtungen können nicht mehr sozusagen auf verlässliche Kostenträgerstrukturen zugreifen und so weiter. Das sind aber alles sozusagen so Perspektiven gewesen, so ja, okay, was passiert denn gerade? Und heute, da bin ich dann auch sehr gespannt drauf, ja, in die Zukunft auch zu schauen. In verschiedene Richtungen aller Wahrscheinlichkeit nach, aber eben auch in die Zukunft. Und genau, vielleicht an der Stelle dann die Übergabe an Sie. Ja, wer sind Sie? Was machen Sie?
Ja, ich bin Michael Wilein. Ich bin Betriebswirt und Politikwissenschaftler und das ist quasi aus der Verbindung heraus auch meine Leidenschaft geworden. Also die Frage nach dem, wie macht man was in Organisationen, wie ist das gerahmt, gesellschaftlich und politisch. Das hat mich begleitet. Ich bin Zivilgesellschaftsforscher und Non-Profit-Management Spezialist, kann man schon fast sagen, und unterrichte an verschiedenen Hochschulen. Meine Homebase, wenn man so will, ist allerdings die Evangelische Hochschule Hessen. Da treibe ich mein Unwesen jetzt schon quasi seit etwa 20 Jahren bald. Schockierend für mich selbst natürlich auch, zeigt, dass man älter wird. Aber das ist mein Hintergrund. Mache viel im Bereich Fortbildung zum Themenbereichen von Megatrends und die Auswirkungen auf Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Das ist ein ganz großer Fokus, den ich habe. Und davon lässt sich nicht trennen, eine gesellschaftspolitische Einordnung. Und ich glaube, dass wir da an so einem Wendepunkt stehen. Das spüren auch ganz viele Menschen, dass wir eine hohe Systemkomplexität haben, die sich auch durch Vervielfältigung der Aufgaben äußert und gleichzeitig aber auch eine Reduktion der pro Aufgabe zur Verfügung stehenden Ressourcen und Mittel. Das sind typische Krisenanzeichen für Überkomplexität in Systemen. Und das beschäftigt mich im Moment auch sehr. Und da tingel ich auch viel rum, bin unterwegs bei Tagungen, aber auch in großen Trägern, um mit denen zu sprechen, um Diskussionen zu führen, wie kann man die Rahmung verstehen. Aber es geht auch um mehr, nicht nur um reaktiv sich anzupassen, sondern wir sind in einer Phase, wo es um eine proaktive Gestaltung auch in der Aushandlung mit Politik geht. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Phase, in der wir sind, wo die Systeme Markt, die Logik, Markt, Staat und zivilgesellschaftliche Logik aufeinandertreffen und auch, wie alle paar Jahrzehnte der Fall ist, neu ausgehandelt werden müssen unter Umständen. Und damit ist, glaube ich, der Fokus nochmal wieder im Moment bei mir sehr stark auf der Umgebung von Sozialwirtschaft, gar nicht so stark im Inneren der einzelnen Management-Themen, auch wenn das mein täglich Brot ist. Ich unterrichte im Studiengang Non-Profit Management and Adaptive Leadership. Das ist das, was Marion Kleinsorge gerade auch schon angesprochen hatte. Und auch da sind wir immer bemüht, das einzupassen und die neuen Entwicklungen aufzunehmen. Der wird gerade reakkreditiert. Das beschäftigt mich auch. Und damit ich nicht ganz aus dem Management rauskomme, bin ich derzeit auch Vizepräsident für Forschung, Transfer und Internationales der Hochschule, sodass ich also in den Erniederungen des Managements also tatsächlich auch bin. Da muss ich täglich Managementaufgaben wahrnehmen, finde aber, das kann nicht schaden, wenn man das unterrichtet, dass man selbst ab und an wieder zurück reingeht und dann an der Stelle auch weiß, wovon rede ich eigentlich, wenn ich da unterrichte. Ja, vielleicht reicht das auch erstmal. Ich glaube, das ist schon mehr als genug.
Ja, und ja, genau. Dann, also Management, also ein ganz kurzer Schlenker nur rein, also Management in so einem komischen System wie Hochschule, ja. Also ich finde, da ist der Organisationstyp, den man dann hinter betrachten kann, schon auch nochmal eine ganz spannende Nummer. Aber das war gerade nur so ein Gedanke. Sorry, Marion, jetzt übergebe ich dir wieder zurück.
Das war auch im Studium immer hochspannend, auf jeden Fall. Die Einblicke in die Praxis des Managements. Genau, also was ich eigentlich sagen wollte, war, das ist genau das, wo wir eigentlich heute ja auch hinwollen. Also die Rahmenbedingungen, unter denen dann Organisationen der Sozialwirtschaft versuchen, ihre Angebote umzusetzen. Und wir haben viel drauf geguckt, was kann man vielleicht im Kleinen tun oder wo liegen dann konkret Herausforderungen. Aber das stößt natürlich immer auch genau an diese Umweltgrenze. Was sind denn die großen gesellschaftspolitischen und politischen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dahinter? Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein total dickes Brett. Wir hatten das ist schon auf mehreren Wegen jetzt versucht, auch nochmal Menschen genau dafür zu gewinnen. Wie gestaltet man denn auch eigentlich Politik zum Beispiel? Wie geht man da rein? Was sind so Prozesse? Das ist ja auch nochmal eine eigene Wissenschaft für sich. Was können Organisationen da tun? Sie haben es gerade schon ganz konkret gesagt. Das ist eine Chance, jetzt auch was auszuhandeln proaktiv. Da bin ich total dabei. Das finde ich auch. Und gleichzeitig kommen ja aus der Politik immer die Signale, ja, wir können gar nicht anders, wir uns sind die Hände gebunden, wir haben gar keine Ressourcen, auch da immer wieder das gleiche Lied und das wird ja auch immer drastischer gesungen im Moment. Insofern, wir hatten jetzt hier kurz das Datenleck sozusagen, wo dem Paritätischen ja ein Papier zugespielt wurde über Kürzungsvorhaben nochmal im großen Stile. Da kommt ja noch einiges auch auf uns zu in nächster Zeit. Insofern total spannend. Würde ich gleich da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Was kann ich denn jetzt tun als Organisation der Sozialwirtschaft, um proaktiv meine Rahmenbedingungen zu verbessern in der Situation?
Ja. Ja, vielleicht sind das sogar zwei Fragen, die Sie da stellen. Die eine sicherlich.
Das mache ich immer gerne.
Ja, und ich finde das auch ganz toll, weil das komplex genug ist, dass man darauf eingehen kann. Also die erste Frage ist ja wahrscheinlich so eine Frage, also was ist die Ausgangsbedingung? Erst dann kann ich irgendwie herleiten, was könnte ich denn tun? Also wenn es okay ist, und ich ein bisschen ausholen kann, dann würde ich das an der Stelle mit diesen zwei Fragen vielleicht machen. Also die erste Frage sicherlich, was ist denn eigentlich gerade los? Ne? Und ich glaube, da hat jeder ein Gefühl dafür, jeder ist involviert in der sozialen Gesundheitswirtschaft, jeder, der Verantwortung hat, aber auch Fachkräfte für andere Kräfte, die im Grunde dort arbeiten, merken, da ist viel im Umbruch. Es ist ein Level an Unzufriedenheit im Gesamtsystem, an Unsicherheit, wenn nicht Unzufriedenheit. Und wir haben ganz viele Krisensymptome, Fachkräftemangel, Führungskräftemangel. Wir haben überbordenden Erwartungen in bestimmten Bereichen durch demografischen Wandel. Wird es keinen Kundenmangel geben zum Beispiel, ne, sondern eher die Frage, wer versorgt die alle? Ne? Wir kommen immer weniger klar mit Automatismen wie automatischen Lohnsteigerungen nach Tarif, die dann aber bei den Kostenträgern quasi sich nicht wiederfinden. Das, wenn man genau hinguckt, kann man sagen, wir haben einen unglaublichen Komplexitätszuwachs gehabt und das speist sich eigentlich aus verschiedenen Quellen. Eine Quelle ist externe Rahmenbedingungen, an denen wir jetzt als einzelne Akteure wenig werden ändern können. Das sind diese Megatrends, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe. Demografischer Wandel, aber auch Digitalisierung. Das Thema Klimawandel, wenn es gerade auch nicht gerade populärpolitisch ist, es wird uns weiter begleiten. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben Krisen, die von außen kommen. Wir haben die Frage, auf einmal eine Pandemie, ungeahnt für Menschen der letzten drei Generationen war eine Pandemie gar nicht vorstellbar mehr. Wir dachten, das werden wir gar nicht mehr erleben. Finanzmarktkrisen, Kriege, all das ist in einer zunehmend vernetzten und engeren Welt, erreicht uns auf einmal alles. Und wir müssen irgendwie uns dazu verhalten. Das ist die eine Seite, die so extern ist. Aber wir haben auch eine Systemkomponente, da will ich auch kurz drauf eingehen, die unser Sozialsystem und Gesundheitssystem kennzeichnen. Ein Punkt, der mich seit langem umtreibt, ist, und da kann man auch keine Schuldigen irgendwie identifizieren, aber das ist quasi, wir haben ein sehr positivistisches Rechtsverständnis. Das führt dazu, dass wir ausgehend von einer groben Regelung immer feingliedrigere Gesetze erstellen müssen. Wir haben also das Gefühl, wir misstrauen jeder Art von Ermessensspielraum grundsätzlich. Wir misstrauen der Fähigkeit der Fachpersonen vor Ort, richtige Entscheidungen zu treffen, was dazu führt, dass wir lieber die juristisch vorab definieren und bis ins Detail regeln. Das muss so gar nicht sein. Es gibt Länder, die machen das anders. Aber in Deutschland ist es so. Und das führt dazu, dass wir vom Hundertsten ins Tausendste die Beschreibung machen. Dann entdecken wir, die Regelung reicht gar nicht. Da sind wieder offene Fragen. Also regeln wir es noch weiter. Das führt zu einer gleichzeitig, und das ist die Paradoxie, das mache ich ja nicht aus böser Absicht, sondern weil ich denke, das muss geregelt werden und wir brauchen, um mehr Gerechtigkeit zu haben, weniger Willkür, brauchen wir diese Art der Regelung. Mhm. Der Effekt ist aber, und das ist typisch für Komplexität, ein ganz anderer. Der Effekt ist, es wird intransparent und die Menschen haben zunehmend das Gefühl, es wird ungerecht, obwohl das Gegenteil möglicherweise sogar intendiert ist. Das führt dazu, dass selbst Expertinnen und Experten häufig gar nicht mehr in der Lage sind zu verstehen, in ihrem eigenen kleinen Bereich, was geht da eigentlich ab? Was sind Fördermöglichkeiten? Was sind Rechte? Was sind Pflichten? Das führt zu einer Frustration, selbst in Fachkreisen. Zweiter Aspekt ist die enorme Versäulung, die dadurch geschieht. Das ist auch eine Debatte, die ist nicht neu, aber die wird zunehmend virulenter, weil man erkennt, dass Hilfeleistungen nicht am Menschen orientiert sind, sondern eben an diesem Rechtsverständnis. Der Mensch kriegt nicht das, was er braucht oder sie braucht, sondern sie bekommt das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Und das ist zunehmend, mit zunehmender Detaillierungsgrad wird das schwieriger, den Menschen zu vermitteln. Ich habe ein Problem und ich werde gar nicht wahrgenommen als Mensch, sondern ich werde wahrgenommen als Fallgruppe. Das ist für die Menschen, die die Fachkräfte auf der einen Seite sind, wie auch die Kunden, Klienten auf der anderen Seite, eine ganz schwierige Situation, weil beide durch diese Art des implementierten Misstrauens nicht als Person ernst genommen werden. Weder die Fachperson noch die Kunden oder die Klienten als Bürgerinnen und Bürger, die meinen auch einen Anspruch auf diese Leistung zu haben. Das führt quasi zu einer überbordenden, also das ist eine extrem schwierige Situation, weil ein komplexes System, wie wir es jetzt schon haben, rückzubauen, gar nicht mal einfach ist. Also das kann man vielleicht daran sehen, dass wir zig Gesetze zur Bürokratievereinfachung hatten im Laufe der letzten 30 Jahre, die, glaube ich, nicht wirklich zu einer Bürokratievereinfachung geführt haben. Am besten ist es noch, man macht eine Behörde zur Bürokratievereinfachung, die dann wiederum noch mehr Bürokratie schafft. Das ist die Logik, für die keiner was so richtig kann. Da gibt es auch nicht Schuldige oder sowas. Aber Politik ist dem natürlich auch in gewisser Weise unterworfen. Weil wenn wir nicht den Mut haben zu sagen, wir treten raus aus dieser Logik und versuchen, mit einer anderen Logik ranzugehen, dann wird es schwierig. Und ich war gerade bei einer Bundeskonferenz der Caritas, da kam dann die Diskussion natürlich auch auf. Ja, wie kann man denn bei dieser Logik, die ja offensichtlich, die leuchtet auch jedem, glaube ich, sofort ein, aber wie kann man dieser Logik denn jetzt dagegen steuern? Da sind wir dann bei ersten Ansatz. Es braucht Ermessensspielräume, es braucht das Ernstnehmen der Fachpersonen vor Ort. Und man kann ja, wenn man denen so misstraut, nach unserem Justizsystem, also unser Rechtssystem, kann man ja die zunächst begrenzen auf die Ermessensspielräume und mit Verfallsdaten versehen, Regelungen auch mit Verfallsdaten versehen und dann überprüfen, hat es das überhaupt gebracht? Wenn nicht, verfallen die, wenn ich mich nicht bewusst entscheide, das weiterzuführen. Das könnte man tatsächlich auf der juristischen Ebene anfangen als kleine Maßnahmen. Ich glaube, es ist unrealistisch zu denken, wir setzen alles mal auf Null, machen so ein System-Reset und fangen von vorne an. Das wäre ja quasi Revolution. Und auch ein Satz nur am Rande. Je länger wir damit warten, desto mehr werden Kräfte davon profitieren, die genau das versprechen, nämlich ein System-Reset mit ungeahnten Konsequenzen. Ob das, vielleicht ist es auch jemand wie Donald Trump, der sowas auch verspricht und die Menschen sehen sich danach an, das ist alles kaputt, wir können da gar nichts mehr retten an diesem System. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir können das. Wir müssen aber Handlungsspielräume finden und wir müssen bis zur Rechtsphilosophie zurückgehen, um zu überlegen, haben wir nicht eigentlich ein Sozialsystem, das von Bismarck noch geprägt wurde, von einem Kaiserreich, was den Untertanen misstraut hat, weil es eigentlich nicht wollte, dass irgendwer Macht hat, außer die Regierenden, also der Kaiser oder die Verwaltung. Wir kommen aus dieser Tradition. Ich glaube, wenn wir andere Debatten führen konnten, können wir die auch führen. Das wäre ein Aspekt, der, glaube ich, in der Debatte mal neu ist und in dem man vielleicht auch sagen könnte, da könnten Wohlfahrtsverbände über ihre Lobbyfunktion auch mal anknüpfen, sagen, wo sind denn die Erprobungsräume? Wo sind denn die Freiheitsgrade, die wir brauchen, um den Mensch im Mittelpunkt zu haben und nicht quasi Sklave der SGB-Regelung zu sein, wenn man so will. Ja, vielleicht ist das ein erster Angang.
Ja, voll. Also ich habe direkt auf meinem Zettel ganz viele Aspekte mitgeschrieben und habe hier auf meinem Schreibtisch, weil ich gerade eine Veranstaltung dazu hatte, mit Hartmut Rosa, die ich da an der Stelle moderieren durfte, Situation und Konstellation vom Verschwinden des Spielraums. Und das, Sie hatten von Ermessensspielräumen gerade gesprochen. Wenn ich Sie da richtig verstehe, bräuchten wir eigentlich sowas wie, sagen wir mal, Pilotprojekte, wo man sagen würde, okay, bisher ist es sozusagen Sozialgesetzbüchern so und so und so geregelt. Und wie wäre es mal, wenn wir es für einen kleinen Zeitraum, was weiß ich, ist immer die Frage, wie lange muss denn so ein Zeitraum sein, ein Jahr oder zwei oder wie auch immer, so und so ausprobieren, dann evaluieren und sagen, okay, kommen da bessere Ergebnisse dabei raus, eine höhere Zufriedenheit. So, oder? Also so, ja, Pilotprojekte zu diesen Themen.
Ja, aber es müssten schon auch Projekte sein, die dann gezielt auch genutzt werden, um später rechtliche Freiheitsräume auch zu schaffen. Das können jetzt nicht quasi sein, so Erprobungen nach dem Motto, naja, wir gucken mal und dann zeigt sich, ja, vielleicht war es doch nicht so gut. Weil ich glaube, das Verschwinden von Ermessensspielräumen, und da bin ich ganz bei der Veranstaltung, die Sie vorher mit Hartmut Rosa genannt hatten, das ist ein Problem, das zugleich eine Entmenschlichung gleicht. Ein System, das sich zunehmend entmenschlicht, weil Ermessensspielräume sind das, was uns ausmacht. Auch die Fähigkeit zu sagen, ich weiß, in diesem Fall müsste ich eigentlich A machen, aber B zu machen, macht aber viel mehr Sinn, weil das ist ein individueller Einzelfall. Man könnte jetzt philosophisch zurückgreifen auf Hannah Arendt, die Banalität des Bösen und alles Mögliche, aber ich will gar nicht so tief zurückgehen. Der Knackpunkt ist, dass wir ein großes Misstrauen haben zu sagen, es könnte dazu kommen, dass irgendwer mehr aus dem System kommt als ein anderer. Das wäre ungerecht. Aber es ist de facto doch real so, sowieso so. Die, die sich gut auskennen mit den Regelungen, kriegen mehr raus, als die, die sich nicht gut auskennen. Das heißt, die Vorstellung der absoluten Gerechtigkeit ist ein Knackpunkt unseres Selbstverständnisses. Ich glaube, das ist auch oft in den öffentlichen Debatten ein Problem, dem man entgegentreten muss. Es kann nicht sowas wie eine absolute Gerechtigkeit geben. Es, wie wir jetzt sehen, das System mit der absolut nachvollziehbaren Idee, Gerechtigkeit zu schaffen, Willkürfreiheit zu schaffen und Rechtsansprüche auch der Menschen zu sichern, führt am Ende wiederum zurück zu einer Intransparenz und dazu, dass diejenigen, die sich gut auskennen im System, alle Register ziehen können und die anderen sitzen da und wissen nicht genau, was kann ich überhaupt machen? Ich habe gar keine, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auch das kann ja nicht gerecht sein. Ne? Also die Frage, also Ermessensspielräume können auch ungerecht sein. Und das ist ja quasi eine große Angst, die wir davor vielleicht auch haben. Vielleicht kommt es auch dazu, dass Mittel möglicherweise nicht ganz gerecht verwendet werden. Aber wenn ich mir Aufsichtsstrukturen heute angucke, und das wissen wir aus Management schon lange, dann ist Kontrolle definitiv teurer, als wenn hier und da jemand mal was ausprobiert und das ist gescheitert. Ja, also Trial and Error ist ohnehin, und da brauchen wir auch Ermessensspielräume, das ist der Motor des Fortschritts, auch von Innovation. Ich muss Räume haben, in denen ich was ausprobiere und das auch scheitern kann. Ich kann das ja begrenzen, dass das nicht gleich katastrophale Schäden anrichtet. Aber das wäre zum Beispiel ein Ansatzpunkt, den ich natürlich sehr stark sehe. Eine andere ist natürlich auch das Selbstverständnis des Sektors, der zunehmend auch seit den 90er Jahren hingegangen ist in Richtung auch Sozialunternehmertum als Grundverständnis. Jetzt könnte man das historisch schön aufdröseln, dann sieht man, wann sind Vereine entstanden, wann sind die großen Sozialverbände entstanden, wann ist das Sozialunternehmen entstanden. Und man sieht, das sind immer Reflexionen auf die Strukturerfordernisse der Zeit. Heute ist aber Sozialunternehmen und Sozialverband in der reinen Form keine gute Antwort mehr auf die Komplexitätsanforderungen. Das Sozialunternehmen mangelt es an Rückbindung als Systemverständnis, an Eigenverständnis, wer sind wir eigentlich? Und wir sind ein politischer Akteur. Dem Sozialverband mangelt es oft an Reaktionsfähigkeit und Effizienz. Also beide Systeme sind vielleicht auch gar nicht mehr so zeitgemäß. Ich hau das mal provokativ hier raus. Aber möglicherweise können die ja auch zum Ergebnis kommen, doch, wir sind doch zeitgemäß, aber es wäre die Aufforderung dazu, sich Gedanken zu machen, ob es auch so ist. Ich habe Zweifel. Ich habe Zweifel, ob wir damit das richtige Verständnis haben in einer Zeit, in der es darum geht, mit Politik in diesen Aushandlungsprozess zu gehen, kann ich mich nicht als reiner Unternehmer verstehen, der quasi Gesetze und Selbstverständnisse als Rahmenbedingungen setzt und innerhalb dessen effizient arbeitet.
Aber gerade da haben doch dann eigentlich die Sozialverbände eine gute Grundlage, um zu sagen, also wir trauen uns mehr zu und ihr könnt uns auch mehr zutrauen. Wir brauchen hier den Spielraum und dieses ganze Misstrauen, ich meine, das begegnet uns ja oft, Hendrik, in den Veranstaltungen, dass die Fachkräfte sagen, da ist so viel Misstrauen im System, das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Die ganzen Beantragungs- und Abrechnungsmodalitäten sind so komplex geworden, dass sich Subunternehmen bilden, die das dann als Dienstleistung übernehmen. Also das ist ja alles in sich total verfahren und da wieder rauszukommen, dafür braucht es ja auch Mut und Sicherheit und so ein Grundvertrauen. Wer soll das denn mitbringen, wenn nicht diejenigen, die das über hunderte von Jahren etabliert und entwickelt haben?
Ja, und genau so ist es. Und die Sozialverbände haben da einen starken Stand, allerdings vielleicht auch nicht immer in der Struktur, in der sie heute sind. Ich werde auch später vielleicht, wenn wir Zeit haben, noch mal eine Lanze für Subsidiarität und Föderalismus brechen. Weil ich glaube, dass das Verfahrensweisen sind, die in krisenhaften Zeiten bei hoher Komplexität eine höhere Resilienz aufweisen als zentralistische und zentralistische und autoritärere Strukturen. Auch wenn der Wunsch reflexhaft immer danach strebt, die jetzt genau zu haben, ne? Also noch mehr Durchgriffsrechte, noch mehr Kontrolle. Und da kommen wir aber zu einem Problem, warum ich sage, das ist eine Haltungsfrage an einem bestimmten Punkt. Wenn ich Fachkräftemangel, auch Führungskräftemangel, nehmen wir mal den Fachkräftemangel in der Pflege an und ich sage, ja, das ist so ein Problem, die zu motivieren, wir haben da zu wenig, die das auch die Ausbildung machen, viele gehen auch raus, Jobhopping ist relativ normal in der Pflege. Das heißt also Verweilzeiten, die relativ kurz sind und kürzer werden. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, woran liegt das denn? Ist das, weil wir zu wenig bezahlen, wie es ja immer so reflexhaft behauptet wird? So schlecht verdient eine Pflegekraft gar nicht mehr heute.
Definitiv.
Ja, das heißt also die, und da sind wir wieder, wenn wir natürlich mit Managementinstrumenten systemische Ursachen bekämpfen wollen, dann wird das schwierig werden. Ein Punkt ist doch, und Marion Kleinsorge, Sie hatten es ja gesagt, ein Aspekt ist ja, wenn ich in einem System bin, nehmen wir mal als Pflegefachkraft, ich habe den medizinischen Dienst, ich habe diese Dokumentationspflichten und. Ich habe doch gar nicht mehr das Gefühl, dass ich eine Fachkraft bin. Ich fühle mich wie ein Hilfshandlanger und das mit einem Selbstverständnis, ich bin eine hochqualifizierte Person. Kein Mensch möchte so arbeiten. Und ich glaube, dieses Systemproblem, auch da das Misstrauen, die Überregulierung, der Versuch, quasi Kostenkontrolle über Dokumentation auszuüben, aber auch Leistungskontrolle über Dokumentation, führt dazu, dass wir insgesamt Arrangements haben, die extrem unmotivierend sind und viel stärker unmotivierend als jetzt die Frage der Bezahlung oder die Frage, das ist wichtig, jeder soll, wer eine Ausbildung hat und arbeitet, soll ein Auskommen damit haben. Aber das reicht doch nicht. Also das reicht nicht, um Menschen glücklich zu machen in unserer Welt. Und diese systemische Komponente lässt sich genau aus diesem Umfeld, was ich vorhin dargestellt habe, jetzt mal auf ein konkretes Problem beleuchten. Die systemische Komponente zu sagen, ich habe nichts mit diesem medizinischen Dienst zu tun, ich habe nichts mit diesen Kontrollen, permanenten Misstrauen, was mir entgegengebracht wird, die permanente Frage, die im Hintergrund steht, hast du das auch richtig gemacht? Mhm. Ja, ich überlege mal, wenn ich das in meinem Job hätte, ich würde doch wahnsinnig werden. Also da würde ich sagen, das mache ich nicht mehr. Also gerade wir als Professoren, wir sind gewohnt, also wenn da jemand käme und sagt, machst du das auch richtig, da sind wir schon zum Teil beleidigt, ja, also und die haben das den ganzen Tag. Also man muss sich das einfach mal so vorstellen, unter was für Bedingungen haben wir gelernt, das hinzunehmen, wie man mit uns umgeht. Und ich habe vor zig Jahren hatten mit dem DRK zusammen, die hatten Pflegekräfte aus Spanien nach Deutschland geholt. Ich fand, das war so bemerkenswert. Und wir hatten uns den Fall auch genauer angeschaut. Und da haben die dann, die waren ein Jahr hier, haben noch eine Zusatzqualifikation bekommen, Deutsch gelernt und sollten dann in der Altenpflege und den Krankenhäusern eingesetzt werden. 90% waren nach einem Jahr wieder verschwunden. Wir haben gesagt, nee, also unter diesen Bedingungen arbeite ich nicht. Ich bin lieber arbeitslos in Spanien, als in Deutschland zu arbeiten. Also und das sollte uns zu denken geben. Also es gibt Länder, die sind toleranter. Also es gibt, also da ist auch interessant, dass es offensichtlich Länder gibt, wo der Leidensdruck noch höher ist. Aber es gibt auch sehr viele, wo der Leidensdruck nicht so hoch ist und wo die sagen, das machen wir nicht. Also vielleicht ist das so ein kleiner, ich versuche jetzt gerade diese Rahmenbedingungen nochmal auf ein Problemfeld, was ja auch die Serie hier quasi, diesen Podcast-Serie so berührt, zu fokussieren. Vielleicht mal unter einem anderen Aspekt, zu sagen, wir müssen irgendwie Headhunter bezahlen oder wir müssen einfach denen mehr Weiterbildung angedeihen lassen und ein bisschen mehr Geld geben und denen gut zureden. Ich glaube, wenn wir an diesen Rahmenbedingungen nichts ändern, dann hilft auch nicht, ab und an den Applaus zu geben und nochmal 5% Tariflohnsteigerung. Das ist schön, ja. Aber das bringt nichts.
Ja. Nee, genau. Also da das definitiv, wo ich gerade nur auch wieder dran gedacht hatte, also sie hatten das ProfessorInnen sein angesprochen, wenn ihnen jemand sagen würde, ist das richtig oder falsch. Und selbst an den Stellen sind ja genau diese Tendenzen zu beobachten. Akkreditierung, ich meine, ich habe das 9 Jahre lang selber betrieben, das Geschäft, ja, aus der anderen Perspektive und dann zu versuchen, den ProfessorInnen an den Hochschulen zu sagen, welche Standards und Kriterien denn jetzt einzuhalten sind und so weiter und so weiter. Das ist genau diese Tendenz, die dahin geht, Nachweispflichten und so weiter und so weiter, wo ich hänge, beziehungsweise wo ich, also A, gäbe es ganz viel, aber da, wo ich zwar gerade hängen geblieben bin, wenn man sich das überlegt, in der Pflege oder in der sozialen Arbeit, in der Erziehung, Bildung und so weiter, ist ja das Spielraum haben, also diese Flexibilität haben, das handeln zu müssen in Interaktionen mit dem Klientel, unmittelbare Entscheidungen zu treffen. Heute ist nicht so wie morgen, gestern sowieso ist schon wieder ganz anders gewesen und so weiter und so weiter. Ist ja eigentlich professioneller Kern der sozialen Arbeit. Ja, so, also ich kann gar nicht anders, als wenn ich mit Jugendlichen arbeite, sozusagen nicht standardisiert nach irgendeinem Algorithmus oder Programm oder sonst irgendwie vorgehen, sondern ich muss intuitiv, erfahrungsbasiert und so weiter entscheiden. Jetzt hatte ich heute Morgen, also das ist wirklich so ganz, ganz frisch die Erfahrung dabei, Gespräch mit jemandem, der dann sich in Anführungsstrichen beschwert hat über die neuen MitarbeiterInnen, die in die Organisationen reinkommen. Da ging es um Jugendamt und so weiter, Jugendarbeit dann hinten dran. Wo die SozialarbeiterInnen frisch von den Hochschulen sozusagen selber auf der Suche sind nach Sicherheit, nach Orientierung, nach, jetzt sag doch mal, was richtig ist, wie ich hier sozusagen agieren muss. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie gelingt denn die Ausbildung, also das Hinführen von Personen, ob das jetzt Führungskräfte sind oder eben an der Basis ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen, in die sozusagen eigentlich auch Kernkompetenz der sozialen Arbeit, also in die Ambiguitätstoleranz, ja, die dann irgendwie das Mehrdeutige und so weiter, geht das verloren oder ist es verloren gegangen, vielleicht dann auch wieder über Bachelor, Master und klar durchstrukturiert und keine Ahnung, und wie könnte es da gelingen, sozusagen also auf dieser individuellen Ebene zu gucken, eher Unsicherheit aushalten zu können? Ich weiß nicht, ob Sie da Ideen oder Gedanken dazu haben.
Ja, auch da, ne? Also ich meine, Sie sind ja selber Experte auch für die ganze Frage der Reakkreditierung. Es ist genau dieselbe Tendenz. Also Bildungsbereiche, ob das Schule ist, ob das Hochschule ist, auch da ist ja diese Rechtsauffassung, nee, lieber kontrollieren, lieber standardisieren, lieber auch aus einer falschen ökonomischen Logik heraus, dass standardisierte Leistungen günstiger anzubieten ist. Das wissen wir alle, dass personennahe Dienstleistungen auf diese Art nicht standardisierbar sind. Ne? Oh. Wenn ich es mir angucke, dann verändern sich zum Teil auch das Berufsverständnis auch der Professorin, ähnlich wie bei der Pflege, dass sie sagen, das ist ein Job. Ich komme noch aus einer älteren Generation. Für mich ist das eine Berufung. Ja, also ich kann das gar nicht trennen von meinem Privatleben. Aber ich erlebe auch Diskussionen, die früher schon befremdlich wären, zu sagen, nee, das ist jetzt mein Job. Das mache ich jetzt von 9 bis 5 und danach möchte ich aber auch nichts mehr damit zu tun haben. Mhm. Das ist für uns eigentlich traditionell gar nicht so vorstellbar. Ne? Also und so habe ich auch früher Ärzte verstanden und andere Berufsgruppen, die im Grunde sehr Privileg haben, frei zu handeln. Diese Freiheit hat uns ermöglicht, sehr kritisch auch zu sein. Wir sind ja geschützt in gewisser Weise, auch das mal zu sagen, wo andere Nachteile hätten, wenn sie es sagen würden. Das Verständnis, wenn sich es aber ändert, geht zunehmend dahin zu sagen, naja, was steht im Modulhandbuch, das und das und das und das, das setzen wir jetzt um. Wenn da nicht drin steht, Ambiguität, Toleranz fördern, dann ist das nicht Teil des Programms. Also ich will das jetzt nicht auf Kolleginnen und Kollegen münzen, aber die Leitidee dahinter wird zunehmend auch so werden. Man folgt dem, was, also man darf ja nicht unterschätzen, wenn man etwas regulieren will, führt es ja oft auch dazu, dass es auch reguliert wird. Aber es ist unterkomplex. Und diese Unterkomplexität führt dazu, dass wir möglicherweise auch je nach Engagement des Individuums auch unterkomplex ausbilden. Wenn ich ein Lehrbuch abarbeite, habe ich noch niemanden auf die Praxis vorbereitet. Wenn ich selber aus der Praxis komme, kann ich zumindest schon anekdotenhaft das anreichern und kann sagen, dass das Lehrbuch, aber das läuft vielleicht gar nicht so. Aber wenn ich das noch reflektiere, dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Und das ist eigentlich die Aufgabe von Universitäten und Hochschulen, die auch, glaube ich, überwiegend noch gemacht wird und auch erfüllt wird, zu sagen, wir reflektieren das kritisch. Und diese kritische Reflexion erlaubt mir zu erkennen, ja, was die Welt ist nicht eindeutig, sie ist mehrdeutig. Und ich muss das aushalten. Soziale Arbeit ist ja genau eins dieser Arbeitsfelder, die aushalten muss, dass da Leute kommen, die ein ganz anderes Weltbild haben, die trotzdem Anspruch auf Hilfe haben und das einfordern. Und möglicherweise lehne ich das auch ab, was sie denken. Aber ich sehe auch gleichzeitig, dass es meine Verpflichtung ist. Das muss man erstmal aushalten können. Und viele andere Dinge mehr, die noch vielleicht noch schlimmer sind aus der individuellen Perspektive. Das zu lernen hat mit Praxiserfahrung, mit Praxiserprobung zu tun. Auch hier Trial and Error. Und im geschützten Raum Erfahrungen zu sammeln, ist der wesentliche Punkt. Und dann jemanden zu haben, mit dem man das reflektieren kann. Also bei uns an der Hochschule, wir haben ein traditionelles Modell, wo die Anerkennungszeit in der Praxis integriert ist ins Studium. Wir haben uns Das ist viel aufwendiger. Wir haben uns aber dafür entschieden, weil wir gesagt haben, das ist wichtig, dass Studierende noch Reflexionsorte haben, dass während sie schon in der Praxis sind, sie zurückkommen können und Deutungsmuster an die Hand bekommen, die ihre Reflexionsfähigkeit erweitern und auch Dinge erträglich machen, die vielleicht für viele Menschen in anderen Berufsgruppen, wenn die auch schauen würden, sagen, das ist ja unerträglich. Wie kann man da überhaupt arbeiten? Mhm. Man kann. Aber man muss die Deutungsfähigkeiten und Muster haben, damit man das verarbeiten kann, was das ist. Mhm. Ja.
Aber damit kommen wir eigentlich immer wieder auch zurück in so einen Bereich, wie gestaltet man denn diese Spielräume? Also Sie hatten es ja gerade auch schon gesagt, es geht um Standardisierung, es geht um Effizienz, es geht um Kostendruck, Kostenkontrolle, Kostenminimierung. Wir hatten gerade auch schon mal das Stichwort Bachelor hat vielleicht da auch irgendwie noch Einfluss drauf. Also das Selbstverständnis der Menschen, die in dem Bereich tätig sind. Aber natürlich immer auch wieder dieser große Druck, wir können uns das nicht mehr leisten. Das hatten wir auch schon ein paar Mal jetzt hier in dieser Folge. Das halte ich alles für einen Trugschluss. Das hängt mir aber trotzdem gerade sehr nach. Und ich habe das Gefühl, wir sind auch gesellschaftlich an einem Punkt, wo das eher nochmal zunimmt. Also wir reden zunehmend über Standardisierung. Wir reden auch über Digitalisierung, die auch wieder Standardisierung braucht. Wir reden immer mehr über diesen Kostendruck. Und es geht alles in diese Richtung. Natürlich jetzt auch nochmal verstärkt von KI. Aber eigentlich brauchen wir ja genau das Gegenteil. Also wir brauchen den Mut, diese Handlungsspielräume wieder zu vergrößern. Und auch so ein gewisses Selbstvertrauen der Profession oder auch der einzelnen Individuen zu sagen, und die Verantwortung übernehme ich. Ich möchte diese Entscheidung gerne selber treffen. Ich möchte das nicht nachschlagen im Handbuch oder im Prozess, in der Prozessbeschreibung, was ich jetzt zu tun habe, sondern ich möchte gerade die Verantwortung dafür auch selber tragen. Ich möchte die Entscheidung treffen und ich stehe dann dazu. Und das ist ja tatsächlich, ja, da kriegt man ja schon so ein bisschen Knoten im Hirn. Unter den Rahmenbedingungen, die wir bis gerade eben beraten haben, wie kommen wir denn da raus?
Ja, auch da wieder mehrere Fragen quasi in einer versteckt.
Ja, wie gesagt, ich mache das gerne. So denke ich leider auch, deshalb fällt mir das schwer.
Alles gut, also finde ich ja sehr sympathisch. Aber ja, tatsächlich die Kostenfrage, sie scheint so offensichtlich und allgegenwärtig. Ne? Auch da, glaube ich, profitiert man davon, wenn man so eine Tiefenbohrung mal vornimmt und sagt, naja, Kosten für was eigentlich? Ne? Also wir erleben im Moment und seit mehreren Jahren auf jeden Fall schon eine enorme Ausweitung der Staatstätigkeit. Die genauen Zahlen müsste ich jetzt nachschauen. Wir haben aber in etwa 10 Jahren fast 1 Million mehr Angestellte im Staatsdienst. Nachdem es vorher mal rückläufig war, lange Zeit, haben wir einen enormen Aufwuchs. Und ich erlebe das auch als Konkurrenzveranstaltung zu frei gemeinnützigen Anbietern immer häufiger. Macht man halt, wie gerade mir jemand von dem Fall erzählt, da wurde eine Ausschreibung vorgenommen für eine örtliche Kita, aber das wurde so quasi konzipiert, dass es keiner sich beworben hat und haben gesagt, naja, es bleibt uns ja nichts, dann müssen wir das als Kommune ja machen. Ne? Ich erlebe dieses Muster häufiger. Das war spätestens mit dem Ankommen der Flüchtlinge 2014, hat man die enorme Leistungsfähigkeit der Zivilgesellschaft und der frei Gemeinnützigen gesehen, die innerhalb kürzester Zeit Hilfestrukturen etabliert haben, was dann schon 2 Jahre später quasi fast alles entweder abgeschafft oder in kommunale Trägerschaft überführt wurde. Die Frage ist also, können wir uns eigentlich dieses enorme Ausmaß an Staat mit seinen hochbürokratischen, standardisierten und kontrollhaften Strukturen noch leisten? Ich glaube, selbst wenn man, auch wenn man jetzt die Krankenkassen, also die Debatten sind auch schräg, man geht immer relativ schnell an die Leistungskürzungen. Gut, die jetzigen Kürzungsvorschläge oder die jetzigen Reformvorschläge gehen weiter, das finde ich gut. Aber man ist immer ganz schnell dabei, ja, die Leute, die kriegen ja auch viel zu viel aus dem System raus. Die Hauptfrage ist doch, wo geht denn das ganze Geld eigentlich hin? Man müsste so eine Input-Output-Analyse mal machen und dann sich überlegen, ja, brauchen wir denn zum Beispiel diese Menge an Kontrolle und Bürokratie? Das Ministerium Klingbeil fand ich jetzt sehr interessant. Ich muss mir das nochmal genauer anschauen. Hat jetzt gesagt, wir machen das mal so, dass wir diese 300.000 Anträge für Kindergeld jedes Jahr gar nicht mehr stellen und nicht jedes Mal, also überlegen mal, 300.000 Anträge, die bearbeitet, kontrolliert, Einsprüche, Widersprüche, das ganze juristische Drum und Dran und am Ende haben 95% einen Anspruch. So, ne? Also was soll das, ne? Also, und ich glaube, wenn wir das, das würde auch bei den Menschen, glaube ich, mehr Überzeugungskraft erlangen, wenn man sagt, ihr müsst den Gürtel enger schnallen, wenn die sehen würden, im System wird der Gürtel auch enger geschnallt. Es sind ernsthafte Überlegungen im Spiel, wie man die Rahmenkosten reduzieren kann. Und wenn da nichts mehr geht, dann sind die Leute auch bereit zu sagen, ja komm, jetzt geht's auch nicht mehr anders. Also ich glaube, da müssen wir alle ran. Das ist ein anderes Argument, als zu sagen, ja, nee, wir müssen mal wieder reflexhaft das machen. Und ich erlebe Politik als durchaus sehr, sehr zwiegespalten. Ich erlebe Politikerinnen und Politiker, die extrem sich Gedanken machen, die sehr schlaue Leute sind, ja, die aber auch in Gefangen sind in bestimmten Strukturen. Und ich erlebe aber auch letztens bei einem Vortrag, wo, da sage ich jetzt mal keine Namen, aber das war dann so, die Sozialstaatskrise ist gelöst, wenn es uns gelingt, die Erbschaftssteuer einzuführen, also richtig einzuführen und auch zu erhöhen alles. Ne? Ich habe gedacht, ja gut, wenn man mit solchen Rezepten kommt, entweder Leistung kürzen oder Steuern erhöhen, ich glaube, damit wird meiner Strukturkrise nicht gerecht. Das sind operative Anpassungen in einem laufenden System. Die müssen sein. Aber diese Strukturkrise, in der wir jetzt sind, mit der hohen Komplexität, mit den Anforderungen an die Erzeugung resilienter Systeme, die wir brauchen werden, ist nicht mehr mit dem Denkmustern der Vergangenheit zu lösen. Und ich glaube auch, Hendrik Epe, dass Sie sind ja jemand, der unterwegs ist mit New Work, mit der Frage von Exnovation. Das sind ja auch innovative Gedankengänge, wo man sagen würde, lass uns das doch mal anders denken. Ja, und das ist höchste Zeit, dass wir es schaffen, in eine Reflexion zu kommen, die nicht systeminhärent, sondern systemüberdenkend ist. Mhm. Und das nicht gleich als Angriff auf Verfassung oder sowas zu verstehen, weil man sagt, ich hinterfrage jetzt mal dieses Sozialsystem, sondern zu sagen, ja, das darf man. Das ist Teil auch unserer kritischen, rationalen Recht als Bürger zu sagen, ich möchte gerne, dass wir das hinterfragen. Und es kann ja sein, dass wir zum Ergebnis kommen, so schlecht ist das gar nicht. Glaube ich auch. So schlecht ist es gar nicht. Aber wir werden auch zu dem Ergebnis kommen, es braucht größere Anpassungen. Und dieses Denkmuster, das fände ich ganz toll, wenn wir das schaffen könnten. Also und ja, das ist so ein bisschen das, was mich auch umtreibt und wo ich eigentlich auch immer Werbung mache, auch im Studiengang, dass man wagt zu sagen, ich hinterfrage auch diese Systemgrenze mal, auch wenn ich weiß, dass das im Alltag wenig Chance auf Überleben hat, weil ich innerhalb dieses Systems einfach funktionieren muss.
Ich finde es total interessant, also zwei Gedanken dazu. Der eine, es gab vor einigen Jahren ein Buch, Liberale soziale Arbeit, Heiko Kleve, provokatives Ding so an der Stelle, weil man natürlich immer, wenn man so in diese liberale Richtung denkt, sofort hat, ja und jetzt bricht alles zusammen und so weiter und so weiter und nur noch die FDP, die dann zum Ende hin zumindest auch das Liberale etwas falsch verstanden hat aus meiner Perspektive. Aber da sind ja sozusagen solche Perspektiven drin, zu sagen, naja, okay, wie viel Staat muss denn da eigentlich drin sein? Und das mit dem zweiten Gedanken verbunden dazu, am Ende des Tages würde, also so zumindest meine naive Idee, die ich gerade im Kopf habe, wären alle glücklicher sozusagen, weil auch die Menschen, die in diesen Systemen ja unterwegs sind, in Jugendämtern, bei Kostenträgern, in den Versicherungen, Pflege, also Pflege, Krankenversicherung und so weiter, sind ja selber sozusagen dauernd in diesem Steigerungsmodus sozusagen drin und eigentlich komplett überfordert, dann vor dem Hintergrund demografischer Wandel, Fachkräftemangel und so weiter. Also können selber nicht mehr quasi dieses System bedienen, was dann aber immer weiter hochgetrieben wird. Ja, also aus verschiedenen Perspektiven eigentlich eine interessante Lösung. Und gleichzeitig, und da, das wäre die Frage hinten dran, naja, so ein politisches System hat ja, sagen wir mal, den binären Code wählen oder gewählt werden und nicht gewählt werden. Warum tun wir uns dann, es wird eine gesellschaftliche Frage wahrscheinlich eher, warum tun wir uns als Gesellschaft so schwer, uns auf sowas einzulassen? Also die Logik hinten dran ist ja die gegenteilige. Ja, und jetzt muss mehr kontrolliert werden und dann muss den Bürgergeldempfängern nochmal 5 Euro weggenommen werden und so weiter und so weiter. Aber nicht in diese systemgestaltende Richtung. Woher kommt das?
Und naja, was kann man tun? Ich meine, ich wäre da gar nicht so pessimistisch, weil es ist ja auch gelungen, quasi diese etwas liberalistische Wende in den 90er Jahren unter Helmut Kohls Regierung, da gab es ja so einen Schub in eine komplett andere Richtung. Paradoxerweise ist ja auch unter der Maßgabe der Deregulierung und der Liberalisierung eigentlich das entstanden, was heute da ist, nämlich ein überbordendes bürokratisches System. Ja, zumindest war das mal der Gedanke, es soll alles liberalisiert werden, sollten freier Wettbewerb, auch im Sozialmarkt, gewerbliche Anbieter wurden massiv unterstützt, auch beziehungsweise wurden die Wege freigemacht, dass die gleichberechtigt sind. Und das hat aber zu einem ganz komischen Marktverständnis. Also ich fand das immer schon ein bisschen strange, dass man vom Markt gesprochen hat. Was ist das für ein Markt? Im Grunde haben wir ein sozialrechtliches Dreieckssystem und Nachfrage auf diesem Markt ist ein Monopolist, ja. Und auf der anderen Seite hat man bei den frei Gemeinnützigen bestenfalls ein Oligopol oder vielleicht auch eine atomistische Struktur. Und dann kommen noch die Privaten dazu, gerade im Krankenhausbereich und so weiter. Ne? Und das ist, das hat mit Markt direkt auch nichts zu tun. Ne? Das ist quasi eine Art der Versuch gewesen, Markt einzuführen und gleichzeitig aber die Kontrolle nicht abzugeben. Ne? Weil ein freier Markt ist für den Staat schwer zu kontrollieren damit. Also der Sozialbereich, den möchte man ja nicht so ganz free-floating haben, was ich auch sehr schlau finde. Aber dieses gelungen, in gewisser Weise hat man ja Veränderungen eingeführt, aber auch diese Veränderung, dieser liberalistische Gedanke ist letztendlich über ein Justiz- und ein Rechtssystem, also ein Rechtssystem, nicht Justiz, ein Rechtssystem, was eigentlich meiner Ansicht nach einer Logik folgt, die so einer typischen Max-Weber-Logik von Bürokratie unterliegt. Das heißt also, Sicherheit erzeugen durch Standardisierung, Austauschbarkeit der Personen und. Die aber heute an einem Punkt eben angekommen ist, wo wir so nicht mehr weitermachen können. Also es geht immer gut, wenn ich ganz wenig habe, dann trägt diese Logik lange gut. Und die Älteren im Sektor, die sind auch zum Teil gar nicht so kritisch. Die sagen, das ist doch gut, dass das so geregelt ist. Das fanden wir gut. Bei den Jüngeren merkt man dann häufig, die lehnen das eher ab, finden das überbordend, bürokratisch, weil sie natürlich die vorbürokratische Zeit vielleicht nicht mehr so im Auge haben, als es dann, als es auch schwierig war. Also das heißt also, den Wandel herbeizuführen, fängt in unseren Köpfen an, meiner Ansicht nach, zu sagen, was wollen wir denn? Und ich glaube, wir können auftreten, wenn wir sagen, wir wollen das so nicht, unsere Politik ist eine Demokratie, unser System. Ich glaube auch, ich habe unsere Politiker wahrgenommen als Menschen, die zuhören, die auch wissen wollen, was Menschen darüber denken. Allerdings auch manchmal etwas hilflos sind, wenn da nichts kommt. Also wenn da so gar nichts kommt, dann macht man halt das, was irgendwelche Wirtschafts- oder andere Weisen einem erzählen. Ne? Und das ist die Gefahr, dass wir da nicht uns zu Wort melden ausreichen oder mit den falschen Themen. Wie mir mein Sozialpolitiker gesagt hat, ach, gehen wir weg mit der freien Wohlfahrtspflege. Egal, was ich sage, die wollen nur mehr Geld. Ja? Ich glaube, wir sollten uns auch mit Diskussionsbeiträgen nochmal zu Wort melden. Tun wir auch. Also ich will da keinen zu nahe treten. Aber die wirklich an die Struktur tiefer gehend sind und nicht nur sagen, wir brauchen für diese Gruppe jetzt noch einen Fördertopf und wir brauchen für dieses Anliegen noch mal mehr Geld, sondern die den Mut haben zu sagen, wir sind zwar gut mit dem System gefahren eigentlich, aber es ist reformbedürftig und wir gehen das von unserer Seite aus an. Also irgendwo muss das ja anfangen und das kann, glaube ich, kann bei uns nur anfangen, bei denen, die wir aktiv sind und die, wie wir das machen. Ich kann das nicht bewegen, ich kann aber Leute vielleicht anregen, darüber nachzudenken. Dass jeder hat so seinen Wirkungskreis, in dem man tätig sein kann und ich glaube, bei den Spitzenverbänden wäre es gut aufgehoben.
Ich habe das Gefühl, dass das ganze System im Moment so sehr unter Druck ist, dass kaum Raum bleibt, darüber nachzudenken, geschweige denn Ressourcen freizugeben für Vernetzung, Beratung, Austausch, Strategieentwicklung oder irgendwas. Also alle, die mir jetzt gerade so in meinem Umfeld alltäglich begegnen, denke ich eigentlich, da ist nichts mehr zu holen. Das ist Ende der Fahnenstange. Da ist überhaupt kein, nicht mal mehr gedanklicher Spielraum für sowas.
Genau. Das ist das Risiko tatsächlich. Na, die Diagnose würde ich teilen. Ich erlebe zunehmend auch in den Geschäftsführungen auf allen Ebenen so eine Erschöpftheit. Ja, also damit meine ich nicht mal nur eine physische, sondern so eine Art seelisch-geistige Erschöpftheit, die einem vielleicht auch das schwer macht, in ganz neuen Mustern zu denken. Ach, was bringt das denn jetzt? Und was, warum sollen wir uns damit jetzt noch auseinandersetzen? Das ist aber der Trugschluss. Das ist nie verkehrt, sich mit seinen eigenen Bedingungen auseinanderzusetzen, mit seinen eigenen Lebensbedingungen. Und es ist, glaube ich, ein Zeitfenster, was sich gerade für eine Gestaltung öffnet. Das ist anders als vor 10 Jahren, wo das sehr eingefahren, sehr festgefahren war. Erlebe ich zunehmend auch die Bereitschaft, sich dort zu öffnen. Und wenn ein Raum da ist, sich zu beteiligen, obwohl ich diese Diagnose, dass die meisten darin bemüht sind, in Effizienzsteigerungen quasi Handlungsspielräume für sich zu entdecken, das, den Betrieb am Laufen zu halten zwischen Finanzproblemen und Führungs- und Fachkräftemangel und das auszubalancieren, was an Anforderungen gerade aus der Umwelt kommt, das ist natürlich schon eine ziemliche Herausforderung ohnehin. Insofern kann ich da auch keine, möchte ich auch niemanden schelten, so nach dem Motto, ja, wie macht das nicht, weil ihr seid faul oder so. Das trifft den Kern nicht. Der Kern ist, wir sind in einem Endzustand einer systemischen Bedingung, wenn man so will, deren Aufrechterhaltung uns alle sehr müde macht.
Ja, und der Fokus, die Dinge erledigt zu bekommen, der ist schon so groß.
Genau.
Aber klar, auf jeden Fall. Also da, sich damit zu begnügen, wird an der Situation nichts ändern. So, trotzdem muss man sich ja irgendwie mit den Fragen beschäftigen. Hendrik, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen.
Nee, alles gut. Ich finde sozusagen auch so ein bisschen Blick auf die Uhr und Abbiegen in Richtung, okay, kriegen wir es irgendwo rein? Ich habe auf unseren natürlich vorhandenen Leitfaden geschaut, bin nochmal so ein bisschen irgendwie gedanklich durchgegangen und habe gedacht, ja, okay, wir sind schon wirklich viele Aspekte, die wir da drauf stehen haben, sind wir tatsächlich sozusagen durchgegangen.
Ja, gut vorbereitet, oder?
Total, auf jeden Fall, so wie wir das natürlich immer machen. Und vielleicht wirklich so in Richtung Zielgerade, Schlussspurt dazu. Neben dem, dass ich finde, hier waren einige Zitate, einige Aspekte von Ihnen drin, die ich wirklich bedenkenswert und mitnehmenswert finde. Positiv provozierend, so würde ich es mal nennen an der Stelle. Vielleicht will ich so einen Blick in die Zukunft an der Stelle nochmal. Wir treffen uns in 10 Jahren wieder. Ja, dann haben Sie nicht 20 Jahre Hochschule, sondern 30 Jahre Hochschule. Das habe ich mir gemerkt vom Anfang. Ja, wir treffen uns hier wieder, sprechen wieder darüber und sagen, okay, jetzt ist das super. So, ja, also das System hat sich gewandelt. Gibt es irgendwie so ein, wo ich sagen würde, daran würde man es erkennen? Also das wäre das Indiz dafür, wo Sie sagen, ja, jetzt haben wir es geschafft.
Ich glaube, ein komplexes System, abgesehen davon, dass ich dann wahrscheinlich schon oder hoffentlich in meiner wohlverdienten Rente bin, die dann nicht allzu viel niedriger ist als heute und ich nicht doch noch 10 Jahre länger arbeiten muss. Glaube ich, wäre ein Riesenschritt nach vorne, wenn wir es schaffen würden, in diesem System diese menschliche Komponente, dass wir den Menschen auf der Klienten-, auf der Kundenseite adressieren können mit den komplexen Lebenslagen, die Fachkräfte sich wohlfühlen würden in einem System und sagen würden, ja, also ich arbeite hier gerne, weil ich weiß, ich kann was verändern, ich kann was bewegen, ich kann Menschen unterstützen, denn das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum man in so einen Beruf geht. Dann wären zumindest das Indikatoren für mich, die sagen würden, das kann nicht ganz falsch sein. Da haben wir also eine Bedingung erreicht, die ist gut, weil wenn auf beiden Seiten Menschen Gutes wollen, dann entstehen zumindest überproportional oft auch gute Dinge, ja, und richtige Dinge. Das Ganze muss finanzierbar bleiben. Da bin ich natürlich ganz da. Ich will jetzt nicht so einer Sozialromantik da das Wort reden und nach dem Motto, ja, wenn wir genug Geld haben. Klar, man kann das alles gegen alles ausspielen. Dann gibt's jetzt mehr Rüstungsausgaben und das. Aber wenn wir uns auf die Debatte einlassen, dann wird's richtig schwierig, ne? Aber dass wir auch ein Sozialsystem haben, was, ohne liberalistisch sein zu wollen, aber was den individuellen Freiheitsrechten der Menschen gerecht wird und den individuellen Gestaltungsoptionen der Menschen. Mhm. Und dann hätte ich ein gutes Gefühl, das ist auch kein Plädoyer für einen schwachen Staat, sondern im Gegenteil, wir brauchen einen Staat, der das gewährleisten kann, ohne der Versuchung zu erliegen, sich bis ins Detail in mein Leben einzumischen. Denn das mag letztendlich keiner wirklich. Und ich glaube, das wären drei Indikatoren, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt aufwachen würde, wäre ich im Kälteschlaf 10 Jahre und würde dann aufwachen, dann würde ich sagen, ach guck mal, ich spreche mit Leuten in dem System und die sagen, ja, ich habe das und das heute gemacht und das und das und beklage sich nicht die ganze Zeit, was sie an Dokumentationen, was sie an anderen Verpflichtungen eigentlich hatten. Dann weiß ich, dass es eine lebenswerte Gesellschaft ist. Und das kann ja nur unser aller Ziel sein, weil das erzeugt Resilienz. Wenn ich das Gefühl habe, das ist lebenswert, wie ich lebe, dann habe ich auch das Gefühl, ich möchte das erhalten. Ne? Und damit haben wir, glaube ich, einen Riesenschritt nach vorne getan. Wäre für mich ein hervorragender Indikator auf der kleinsten Ebene. Man kann natürlich noch 1000 andere Indikatoren sich jetzt erfinden, aber wir sollten ja auf die Schlusslinie zugehen. Also ich nehme das Risiko auf mich und vereinfache es jetzt.
Ja, alles klar. Dann vielleicht nochmal sozusagen, Sie hatten gerade den Riesenschritt angesprochen. Was wäre der eine kleine Schritt? Also sozusagen jetzt hier die Folge, ich weiß noch nicht, wann wir sie veröffentlichen. Ich höre die und sage, ah, okay, spannendes Ding. Gehe montags wieder an meinen Schreibtisch oder in mein Jugendzentrum oder in die auf Station in der Pflege oder sonst was. Was kann ich tun?
Ich glaube, für jeden Einzelnen ist es wirklich zu sagen, habe ich eigentlich noch die richtige Haltung? Habe ich mich von dem Frust, von diesem Gefühl der Erschöpftheit schon unterkriegen lassen? Oder kann ich in der nächsten Teamsitzung das mal ansprechen und sagen, was wären denn in meinem Arbeitsfeld Erprobungsräume? Ich bin ja nicht ich der Spezialist für diese Arbeitsfelder, sondern das sind die Menschen, die Ausbildung haben, die Profis, die da vor Ort sind. Was könnten wir machen, damit es besser wird? Was könnte so ein Erprobungsfeld sein? Was könnten wir angehen? Aber auch die Leitungen zu ermutigen, sich in diese Debatten einzubringen, zu sagen, diese Debatte führen wir intern, weil für mich als Leitung, wenn ich eine Debatte an der Hochschule habe, dann nehme ich die auch mit zur externen und sage, das ist ein Thema, was wir gerade haben. Also ich glaube, alleine ist das darüber zu sprechen, den Mut zu haben, zu sagen, was können wir denn verändern? Was wollen wir verändern? Das ist ein ganz kleiner erster Schritt, der aber ganz große Konsequenzen nach sich ziehen kann. Jeder Einzelne, der das anfängt, macht einen Beitrag zu der Gesamtsituation, neu zu denken, den Mut zu haben, was Neues anzudenken. Das finde ich so wichtig. Ne?
Danke dafür. Marion, magst du noch einen Satz? Oder?
Naja, ach, ich hänge natürlich auch noch so ein bisschen daran, dass ich mir denke, was begegnet uns hier so jeden Tag und mit welchen großen Frustblöcken haben wir es so zu tun. Und das ist irgendwie eine praktische kleine, ein kleines Tool sozusagen, was Sie uns jetzt mitgegeben haben zum Schluss. Wirkt vielleicht erstmal so, als könnte man damit den großen Frust überhaupt nicht bearbeiten. Aber am Ende haben Sie natürlich recht. Wenn ich einfach nur sage, ja, ich kann ja sowieso nichts tun, dann komme ich natürlich auch nicht weiter. Insofern spricht ja viel dafür, das im Kleinen zumindest mal auszuprobieren und dann zu gucken, wo kann ich das platzieren? Wie können wir das größer machen als Thema und wie können wir auch andere teilhaben lassen, daran zu sagen? Und das war für uns dann echt eine Kehrtwende. Da haben wir gemerkt, geht auch anders. Wir können es selber anders gestalten und es spricht ja immer viel dafür, die Gestaltungsspielräume im Kleinen auch auszunutzen und mindestens dort zu vergrößern.
Ja. Ich habe gerade nur gedacht, bei dem, was du auch gesagt hast, Marion, so aus dieser Perspektive oder aus dieser systemtheoretischen Perspektive, alles, was nicht in die Kommunikation eines Systems kommt, existiert für das System auch nicht. Also muss es quasi in diese Kommunikation reinkommen, um dann quasi überhaupt für so ein System existieren zu können. Deswegen von meiner Seite aus erstmal ganz herzlichen Dank. Ich hatte gerade eben gesagt, ja, da waren einige bedenkenswerte Dinge dabei und habe dann nochmal über das Wort bedenkenswert nachgedacht und gedacht, das hat eine negative Konnotation. Ich fand es an vielen Stellen wirklich merkwürdig im besten Sinne und dann darauf zu schauen, zu sagen, okay, was davon merken wir uns, in welche Richtung läuft das Ganze denn dann? Deswegen von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank für das super spannende Gespräch mit vielen Aspekten hinten dran. Danke.
Ja, jetzt weißt du auch, warum das immer länger dauert, wenn ich einen Beratungstermin mit dem Herrn Gelein habe.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Er muss halt nur seine Spielräume im Blick haben, weil da wahrscheinlich noch andere hinten dran stehen.
Aber ich fand es schön, dass Sie ja eben nochmal mit feinsten Niklas Luhmann geendet haben, Kommunikation und System. Das öffnet mir mein Herz direkt wieder. Also, und ich kann mich nur ganz herzlich bedanken für die Einladung. Ich fand es toll. Und ich wünsche der Podcast-Reihe
und Ihnen beiden natürlich alles Gute. Also vielen Dank, dass wir so einen Resonanzraum, dass Sie solche Resonanzräume auch schaffen.
Ein kleiner. Herzlichen Dank.
Vergnügen. Vielen Dank.